sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Lebendiger Gott, so rede du selbst zu unseren Herzen und tief in unsere Seele hinein. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass viele oder einige unter euch mit Spannung auf diesen Text warten, was da jetzt nun kommt. Wie ist denn das mit den Riesen zu verstehen? Wer waren die Riesen? Ein Text, eigentlich einer der skurrilsten Texte des Alten Testamentes, wo man fairerweise sagen muss, wo die Forschung bis heute rätselt und sich viele theologische Auslegungen darum ranken, wie das zu verstehen ist. Der Mensch ist eine Fehlkonstruktion. So hat mir neulich eine Arbeitskollegin gesagt, wo man so verschiedene Beispiele durchgegangen sind, wo Menschen, die eigentlich mal gut angesehen waren, eine Karriere gemacht haben und dann tief gefallen sind, durch Alkohol oder sonst was für Probleme. Der Mensch eine Fehlkonstruktion. Ist das so? Ich möchte einmal diesem Text nachsinnen und genau bei dem Wort Gottes bleiben, was damit gemeint ist. Er ist überschrieben von der Verderbtheit des Menschen. Dieses Wort verdorben kommt dann in den Versen 5 bis 10, also nach dieser Geschichte, im Kontext, dreimal vor. Der Mensch auf der Erde verdorben. Scharat, so heißt das im Hebräischen. Als ich das gelesen habe, musste ich gleich an ein Schachspiel denken und ja, Schachmatt. Der Mensch setzt sich selber Schachmatt. Und dann steht da, das Ende, so sagt Gott zu sich selbst, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Nach einer guten Übersetzung wie die Elberfelder kommt der hebräische Urtext dort wunderbar zum Klingen. Andere Übertragungen meinen, Gott macht mit der Menschheit ein Ende. Ja, was impliziert das für ein Gottesbild, wenn ich das so übersetze? Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Die Gewalttat nimmt zu. So kann man das im Kontext herauslesen. Übrigens wird das Wort für Gewalttat mit Hamas wiedergegeben. Hamas. Und jeder weiß heute oder in den letzten Monaten, was damit gemeint ist. Dieses abgrundtief Böse, was sich auf der Erde verbreitet hat. Damals, wenn man so nachliest, in der 10. Generation. Was heißt 10. Generation? Es waren wahrscheinlich schon, man nimmt an, Millionen Menschen auf dieser Welt, die sich vermischt und verbreitet haben. Dieser Schöpfungssegen, den Gott gesprochen hat, werdet zahlreich, werdet raf, so steht im Hebräischen, rafa, viel, werdet groß, werdet zahlreich. Sie begannen sich zu vermehren. Übrigens ist das Wort auch, das drinsteckt bei dem Wort Rabbi. Ein Rabbi ist ein Lehrer, ein Vielwisser, ein großer Lehrer. Es kann groß und viel bedeuten, dieses Wort raf. Aber was ist groß und viel geworden auf der Welt? Die Gewalt. Die Gewalt ist zahlreich geworden, ist viel geworden. Dort steht dieses hebräische Verb raf im Adjektiv. Und es geschah, dass die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren und nahmen sich von allen Frauen, welches sie wollten. Liebe Gemeinde, über diesen Vers könnte man schon lange reden. Da sahen die Söhne, die Bnei Elohim, so heißt es im Hebräischen. Und das meint die Söhne des Gottes, die Bnei Elohim. Sie sahen die Töchter der Menschen, wie schön sie waren und nahmen. Sie sahen das Schöne und nahmen. Wo begegnet uns dieses Motiv in der Bibel noch einmal? Schon ganz am Anfang. Da sah jemand was und sah, dass es gut war und nahm. Genau, viele wissen das, ihr braucht es nicht sagen, in der Schöpfungsgeschichte. Dort, wo der Fall des Menschen beschrieben wird, dort, wo Adam und Eva eine Grenze überschritten haben. Sie wussten genau, von diesem Baum ist nichts mit essen. Und die Eva, sie sah, sie nahm und aß. Genau dieses Muster hat der hebräische Leser, hat der Jude vor Augen, wenn er diesen Text liest. Schon wieder eine Grenzüberschreitung, schon wieder ein Fall des Menschen. Und deswegen werden auch die Riesen, wie sie hier beschrieben werden, dann im Vers 4, da waren die Riesen, die Nephilim, so steht im Hebräischen. Das kommt von dem Wort im Hebräischen Nafal, das heißt fallen. Nur weiß man da nicht genau, sind sie jetzt vom Himmel gefallen oder wird da ein Mensch beschrieben, ein Herrscher, die Gewaltigen auf Erden, die Riesen, die einmal groß da waren, sie waren Helden der Vorzeit, Geborim im Hebräischen, sie waren Helden und sind dann gefallen. Wird da etwa der geistliche Fall von solchen Menschen beschrieben, die einst Helden waren? Es bleibt spannend, es bleibt offen, wie das zu verstehen ist. Es gibt, wenn man so will, drei Auslegungsstränge, wer diese Söhne Gottes waren. Einmal dieser eine Auslegungsstrang, der sich streng an den Kontext hält, wo man Kapitel 4 und 5 hernehmen muss, wo diese zwei die Abstammungslinien vom Kain und vom Seth geschildert werden. Die eine Abstammungslinie beginnt mit dem Menschen und die Linie des Seths setzt ein mit Gott. Und so nimmt man an, dass die Kains-Linie, die dann schließlich mit Lamech in Gewalt endet, die Linie ist sozusagen die gottlose Linie. Und die Seth-Linie, das ist die Menschen, die praktisch mit Gott gewandelt sind. Aber beißt sich da nicht etwas? Kann denn das wirklich so sein, dass die einen gottlos waren in der einen Linie und die anderen, die waren fromm? Wir kennen ja diese Vermischung, wenn wir zum Beispiel heiraten. Geben wir als Christen oder weise Ratschläge, dann heirate du einen Mann, eine Frau, die gleiche Weltanschauung haben. Nicht ohne Grund. Natürlich hätte ich mir nie eine Frau rausgesucht, die nicht in dem Herrn lebt, die keine Beziehung zu dem lebendigen Gott hat und die an Jesus Christus glaubt. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Und in der Regel weiß man, dass wenn man einen ungläubigen Partner heiratet, wie das ein Leben lang Schwierigkeiten geben kann und manche darin fast zugrunde gehen. Natürlich hat, wenn man diese Auslegung vertritt, das hat etwas. Aber ist das wirklich damit gemeint? Will der Verfasser dieses Textes uns das wirklich sagen? Die gängigste Methode, diesen Text auszulegen, von den frühen Kirchenvätern bis Kirchenvater Augustinus, war diese Deutung, dass damit Engel gemeint sind. Und man zitiert dann das äthiopische Henoch-Buch oder das Buch der Jubiläen, die Testamente der 12 Patriarchen oder das Genesis Apokryphon, um nur einige zu nennen von diesen apokryphen Schriften, die es nicht in die Bibel geschafft haben, um das zu bestätigen, dass es Engel sind, die im himmlischen Hofstaat bei Gott sind und die sich abgewandt haben. Im Henoch-Buch werden 18 Engel geschildert, die die Verschwörung und die Meuterei in Gang gesetzt haben und haben noch viele andere mitgerissen. Und diese Engel sind dann auf die Erde gekommen, haben sich mit den Menschen gebart, also sexuellen Verkehr gehabt. Und daraus sind dann die Riesen, die Gibborim der Vorzeit entstanden. Das ist diese eine Deutung. Bnei Elohim, Söhne Gottes. So steht es auch im Buch des Hiob, dass Bnei Elohim Gottes Söhne sind, die im himmlischen Hofstaat sind. Aber kann das die einzige Deutung sein, die wir heranziehen müssen? Natürlich, Bibelkenner wissen, wenn man den Petrusbrief aufschlägt und den Judasbrief, dass dort das mit den Engeln, die gefallen sind, in der Unterwelt warten auf das Gericht Gottes. Da bezieht man sich dort wieder auf das apokryphe Henoch-Buch, dieses äthiopische Henoch-Buch, dass diese theologische Auslegung seine Berechtigung hat und auch heute weitestgehend vertreten wird. Aber sagt nicht Jesus selber, dass die Menschen, die Söhne, Engel, dass die keinen Geschlechtsverkehr haben? Sie freien nicht und lassen sich nicht freien. So heißt es im Matthäusevangelium. Also beißt sich doch da auch etwas. Und warum trifft dann die Flut, die dann kommt und angekündigt wird, mit Noah, der dann einen Kasten, eine Arche bauen soll, warum trifft die Flut die Menschen und nicht die Engel? Davon wird dort hier nichts berichtet. Müssen die Menschen darunter leiden, nur weil im Himmel ein Kampf entbrannt ist und Satan und viele andere auf die Erde geschleudert sind und hier alles verwüsten und toben und zerstören? Ist das so? Oder ist nicht vielmehr der Mensch selbst verantwortlich für das Tun und wie er beschaffen ist? Und wenn wir noch einmal in diesen Schöpfungsbericht hineinschauen, mal in die Tiefe gehen, da bildet Gott den Menschen. Er nimmt einen Klumpen Lehm, er formt oder bildet diesen Lehm. Und daraus ist der Adam, der Mensch, entstanden. Und da steht ein Wort dort, wo Gott, vorher macht er, also am Vormittag, an dem sechsten Tag, schafft er die Tiere und am Nachmittag, wenn man so will, schafft er den Menschen. Und als er die Tiere bildet, steht das gleiche Wort dort. Und Gott bildete, formte die Tiere. Da steht das Wort Vayetzer im Hebräischen. Und wenn man dieses Wort anschaut, steht das mit Vayi, dieses Jod, ist so ein kleines Häkchen. Brauche ich jetzt nicht irgendwo an eine Wand werfen, kann man sich gut vorstellen. So ein kleines Jod. Und wo Gott den Menschen formt, da steht auch Vayetzer. Aber dann denkt man, ups, ist da ein Schreibfehler? Haben da die Masoreten geschlammt? Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sonst hätte man das nie so veröffentlicht. Da steht ein zweites Jod nach dem ersten, Vayetzer. Was hat das zu bedeuten? Nur Hebräisch Kundige, ich kann es nur ein bisschen, keine Angst, ich bin da kein Fachmann, aber wenn man Deuteronomium 6, Vers 4 aufschlägt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen. Da steht Levavra, Lev ist das Herz. Und Levavra meint die Gesamtheit des Herzens. Du sollst Gott mit der Gesamtheit des Herzens lieben. Und da denkt man, ist jetzt dieses Wort Herzen verkehrt geschrieben? Da wird nämlich das Lev, also wie V ausgesprochen, ist aber ein Bet. Da steht zweimal das Bet hintereinander. Als Folge davon, dass Gott, wo Gott den Menschen geformt hat, dieses Doppeljud steht. Also nimm das doch auf das, was bei dem Formen steht, Bezug. Deuteronomium 6, Vers 4. Es hat miteinander zu tun. Wer am Dienstag die Losung gelesen hat, du sollst Gott von ganzem Herzen loben. Halleluja, lobe Gott von ganzem Herzen. So stand es am Dienstag in der Losung. Können Sie nachlesen? Dort steht auch wieder dieses Levavra. Mit der Gesamtheit deines Herzens. Und dieses Doppeljud, was steht, hat zu tun, dass Gott den Menschen geschaffen hat mit einem unterschiedlichen Trieb. Einmal mit dem Trieb zum Guten und mit dem Trieb zum Bösen. Der Mensch hat die Möglichkeit zum Guten und zum Bösen. Wir sehen das dann weiter in der Geschichte, wo Kain seinen Bruder Abel ermordet, wo es dann heißt, die Sünde lauert vor der Tür. Du, Mensch, aber herrsche über sie. Lass nicht das Böse in deinem Leben siegen, sondern das Gute. So, das war jetzt mal diese zwei Triebelehre, die uns das Alte Testament vermittelt. Und das hat jetzt mit unserem Text eigentlich viel zu tun. Es geht dann weiter. Da sprach der Herr, weil die Gewalt zunahm und sie sich Frauen nahmen. Also die haben sich keine Jungfrauen genommen, die wahrscheinlich auch, sondern Frauen, die auch schon verheiratet waren. Die haben sie sich genommen. Also gewaltsam. Da steht Gewalt dahinter. So kann man das auch im Midrasch nachlesen. Also was uns hier vor der Sintflut geschildert wird, ist die Perversion der Gewalt aufs Höchste. Aber das ist erst der Anfang, so wie es in unserem Thema heißt. Es kommt dann noch schlimmer, nämlich als dann die Riesen auf der Erde waren und danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern eingingen und sie mit ihnen Kinder geboren. Dies sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer, die Nachkommen von diesen Nephilim. Wer waren die denn? Im Hebräischen steht Giborim, Helden. Und wenn man im Hebräischen Wörterbuch unter Held nachguckt, so weiß man, ein Held kann seine Kraft, ein Giborim, kann sie zum Guten wenden, aber auch zum Negativen. Er hat wieder die Freiheit der Wahl, er hat die Möglichkeit. Und es war so, dass sie das zum Bösen gewendet haben. Es werden uns Herrscher vorgestellt in der Urzeit, in der Vorzeit, wie zum Beispiel Nimrod. Von ihm wird gesagt, er war ein gewaltiger Jäger, ein gewaltiger, kommt wieder Hamas, dieses Wort drin vor. Er war ein gewaltiger Jäger. Er hat die Stadt Babylon gebaut, König in Mesopotamien. Und von ihm wird auch berichtet im Midrasch, dass er so ähnlich wie es bei dem Kindermord des Herodes in Bethlehem war. Er Angst hatte, dass ein Herrscher ihn absetzen würde und ein anderer würde regieren. Deswegen ließ er einmal auf Befehl seinen Diener alle Frauen, die schwanger waren, an den Königshof, an den Königspalast bringen. Der Königshof wurde zur Entbindungsstation. Alle weiblichen durften leben, alle männlichen wurden getötet. das, was wir heute mit den Küken noch machen, um unsere Ernährung zu sichern. So verdorben war die Zeit damals. Dann wird uns noch einer geschildert, der Og von Bashan. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, der Og von Bashan, er war König, heute, das ist die Gegend vom Hermon, also die Golanhöhen. Dort hat er gehaust oder geherrscht. Und allein das Bett des Og von Bashan, es war mindestens, wenn man die kleinste Elle annimmt und die Maße dann überträgt, es war mindestens 3,60 Meter groß und 1,60 Meter breit. Andere gehen auch von 4 Meter Länge aus und 1,80 Meter Breite. Also das muss ein Riese gewesen sein. Er hatte mit Abraham zu tun und er wurde dann durch Mose bezwungen. Da gibt es eine schöne Geschichte im Midrasch, wo erzählt wird, dass der Og von Bashan so eine Kraft hatte, so ein Riese war, dass er das gesamte Heerlager der Israeliten, und das war, wenn man die Maße so hernimmt, 13 mal 13 Kilometer. Er nahm einen Fels vom Boden, der diese Dimension hatte und hätte damit das ganze Lager erschlagen können. Im Bild gesprochen mag das vielleicht stimmen. Die Angst der Israeliten vor diesen Riesen war so groß, dass die ganzen Israeliten praktisch Angst hatten, lahmgelegt waren. Und dann wird das so schön erzählt in einem Narrativteil von Überlieferungen, wie Millionen oder Billionen von Ameisen kommen und wo der Og mit diesem Stein auf das Lager zugehen will, haben sie den Weg unter ihm ausgehöhlt und er ist in diese Grube gefallen und stark fest. Und Mose konnte ihn töten. So wird das beschrieben. Aber das war noch nicht das Ende der Riesen, sondern mit diesen Riesen ging es dann weiter, als sie in das Land Kanaan Kundschafter ausschickten. Dann wird berichtet, dass die Kundschafter zurückkamen und sagen, also dieses Land können wir nie und nimmer einnehmen. Wir haben dort Riesen gesehen, diese sogenannten Enakiter oder Anakiter. Die waren wie Heuschrecken und hatten eine Größe und sie fürchteten sich. Wo das letzte Mal von diesen Riesen geschildert wird, ist bei König David, der gegen Goliath kämpft. Der Goliath muss mindestens 2,74 Meter groß gewesen sein. Irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Und allein seine Speerspitze von seinem Speer wog 7 Kilogramm. Seine ganze Rüstung um die 60 Kilo. Der größte Mensch in der Medizingeschichte, dessen Größe einwandfrei belegt ist, erlebte in Amerika, Robert Wadlow, so hieß er. Er wurde 2,72 Meter groß, also so ähnlich wie Goliath. Und das ist wirklich belegt, dass es solche großen Menschen gegeben hat. Also es ist kein Unsinn. Der Mensch, eine Fehlkonstruktion, Riesen auf der Erde, Pnei Elohim, kann auch heißen, es waren Geistbegabte. Es waren die Männer Gottes von damals, die tief gefallen sind. Und nicht ohne Grund sagt hier im Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist, mein Ruach, soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Der Mensch ist Fleisch. In all seinen Bedürfnissen und Trieben ist der Mensch Fleisch. Der Mensch eine Fehlkonstruktion? Ist das so? Du kannst zum Niederen und zum Tierischen entarten. Du kannst aber auch zum Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn deine Seele es beschließt, zwischen Entarten und wiedergeboren werden, degenerare und regenerari, liegt also diese Spannweite menschlicher Freiheit. Wir haben die Wahl zu entscheiden. Natürlich, der das gesagt hat, war ein junger Mensch von 24 Jahren, ein italienischer Philosoph Giovanni Pico della Mirandola. Er lebte kurz vor Martin Luther. In einem Gespräch, was er so aufgegriffen hat, wie das in der Philosophie so üblich ist, lässt er Adam reden, den ersten Menschen. Du kannst entarten und wiedergeboren werden. Du kannst den Geist Gottes aufnehmen und du kannst ihn abstoßen. Du kannst dich vom Geist Gottes füllen lassen, so wie der Apostel Paulus das sagt, werdet voll Geistes. Und das ist durchaus auch physikalisch gemeint, so wie ich einen Ballon mit Gas füllen muss, damit er oben bleibt, damit er steigt und immer wieder nachfüllen muss, damit er nicht senkt, kann man vielerlei beobachten jetzt, wo so viele Ballons am Himmel sind. Es ist dieses Feuer des Heiligen Geistes, was uns trägt und was uns oben lässt. Und wenn dieses Feuer fehlt, dann entarten wir und wir werden verkümmern in tierischen Trieben. Ich möchte ein Zitat von einem Theologen vorlesen, von Thomas Brodie, einem Engländer. Die böse Bildung, die im menschlichen Herzen in der inneren Werkstatt nahe der Schmiede der Seele stattfindet, enthält eine genaue wörtliche Variante der ursprünglichen Bildung des Menschen durch Gott. Selbst die schlimmste menschliche Bildung, einschließlich des menschlichen Handels, ist irgendwie ein entferntes oder verzerrtes Echo der ursprünglichen Bildung durch Gott. Also selbst die schlimmste Perversion, das Schlimmste, was Menschen antun können, ist geschuldet dieser kreativen Kraft, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat, in aller Freiheit zu entscheiden, wie ich mich entarte oder wiedergeboren werde. Darin liegt diese große Freiheit. Insofern könnte man fast sagen, hat Gott auch das Böse geschaffen, weil er die Ermöglichung des Bösen in dieser menschlichen Freiheit zulässt. In Hiob 31, Vers 1 beschließt Hiob für sich selbst, und das wäre auch ein guter Rat für uns heute, einen Bund, da beschließt Hiob einen Bund mit seinen Augen. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? So fragt er. Er hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Schließen wir einen Bund tief in unserer Seele drin. Gott, ich will dir folgen. Ich will deinen Geist in mein Leben hineinlassen, dass nur auch das herauskommt, das was gut ist, was förderlich ist und nicht was zerstörend wirkt. Hamas meint Gewalt. Und damals, als Israel angegriffen wurde, da hat Benjamin Netanyahu geredet von Amalek. Amalek ist wieder aufgestanden. Dieses Amalek-Syndrom hat sich tief in die Seele des jüdischen Volkes eingebrannt. Amalek meint das abgrundtief Böse. Menschen, die Israeliten, als sie aus Ägypten herausgewandert sind, dass sie müde waren, und die Schwachen und Alten, die waren dann ganz hinten dran in der Reihe. Da haben die Amalekiter sie von hinten aufgemischt, angegriffen und haben viele umgebracht. Das ist die Vorgehensweise von Hamas. Es wurde kürzlich ein Laptop eines führenden Hamas-Anführers, den durch der von Israel ermordet wurde, gefunden. Und darauf war das auch das mediale Gebaren, wie Hamas vorgeht in der Welt. Was sie medial Menschen vermitteln, damit sie als Opfer dastehen und nicht als Täter. Wenn man das hört und liest, dann kann man manches verstehen, warum Israel auch jetzt noch so agiert. Ich sage das mit größter Vorsicht, weil man kaum einen Menschen von heute vermitteln kann. Wie kann man so viel tote Palästinenser in Kauf nehmen? Nein, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Genauso wie im Ukraine-Krieg. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Menschen dort weiter zu töten. Das ist jetzt nicht Wort Gottes, das ist meine Meinung. Aber selig sind die Frieden stiften, so sagt Jesus einmal. Denn sie werden, und wörtlich steht dort auch im griechischen Grundtext, sie werden Söhne Gottes sein. Im Römer 8, Vers 14 und 15 steht, selig sind, welche der Geist Gottes treibt, die sind Söhne Gottes. Wir kennen das oft nur als Kinder Gottes, die sind Kinder Gottes. Natürlich das auch, aber dort steht Söhne und im Vers 19 steht dann Söhne des Gottes. Förmlich eine 1:1 Übertragung ins Griechische vom hebräischen Urtext, Bnei Elohim. Und dort schließt sich der Kreis wieder. In Galater 3, Vers 25 steht, welche an Jesus Christus glauben, die sind Söhne Gottes. Und somit trifft mich das ganz deutlich, wenn hier von diesen Riesen der Vorzeit, von diesen Nephilim die Rede ist. Es waren die Geistbegabten. Es waren Menschen, die sich hoch aufgeschwungen haben, die in der Welt etwas darstellten, in der damaligen Welt, und die doch tief gefallen sind, weil der Mensch ja auch Fleisch ist. Liebe Gemeinde, ich könnte auch manches in meinem Leben erzählen, wo man sich in theologischen Gedankengebäuden und in der Beziehung zu Gott und Jesus hoch aufschwingt, wo der Geist Gottes förmlich von einem Besitz ergreift. Und dann kommt irgendeine Sünde ins Leben und du wirst wieder geerdet. Du weißt, wie du zutiefst abhängig bist von diesem lebendigen Gott. Du weißt, du kannst dich nicht von dir selbst emporschwingen zum Göttlichen. Das wäre Selbsterlösung. Das wäre der Weg des jungen Philosophen, auch dieses italienischen, wo dann der Weg in Selbsterlösung im Humanismus endet. Nein, unser Weg, der beginnt in der Erlösung durch Christus am Kreuz. Der Sohn Gottes, der ins Fleisch, so wie das Johannesevangelium das sagt, ins Fleisch gekommen ist und uns zu Kindern und Söhnen Gottes macht. Und dort schließt sich dieser Kreis von diesem Bnei Elohim. Du und ich, du bist Sohn oder auch Tochter Gottes. Wir sollen Geistbegabte werden. Werdet voll Geistes. Singe und spiele Gott dankbar in deinem Herzen. Besinne dich auf die Worte Gottes, auf die Gebote Gottes. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist wie der Eintritt in ein Krankenhaus, wo du nur gesund wieder herauskommen kannst. Es ist wie ein Sanatorium, was deine Seele im tiefsten Inneren heilt und was dein Herz froh macht. Wenn wir nicht über die Bibel nachsinnen wollen oder über sein Wort, dann sinnen wir nach über die Verderbtheit und Hartherzigkeit unseres Herzens. Möge Gott unser Herz aufweichen, dass es wieder fähig wird, aufzunehmen und zu hören und uns im Tiefsten verändern zu lassen. Das ist mein Herzenswunsch an uns alle und natürlich auch für mich, weil ich das auch immer jeden Tag wieder neu brauche. Gott segne an uns diese Worte. Amen.